Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit und ich habe bei mir im virtuellen Podcaststudio Ulrich Heuer. Guten Morgen, hallo Herr Heuer.
Guten Morgen, grüße Sie, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gern. Ich sage danke an Sie, Herr Heuer, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass Sie für dieses Interview zur Verfügung stehen. Herr Heuer, kurz für unsere Zuhörenden, Sie sind Partner bei ZEB und ja dort Experte fürs Retail Banking. Sie betreuen Programme, Initiativen in Bereichen Marketing, Vertrieb und auch Strategie mit dem Fokus auf Privatkunden. Und ja, Sie sind auch verantwortlich für die Weiterentwicklung im Bereich Retail Banking. Ja, und für entsprechende Beratungslösungen seitens ZEB. Ja, und ich bin auf Sie aufmerksam geworden, Herr Heuer, als ich neulich, ist noch gar nicht allzu lange her, eine ZEB-Studie gelesen habe, wahrgenommen habe zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich muss sagen, das Thema Nachhaltigkeit bewegt uns, den Podcast und unsere Hörer schon seit ein paar Wochen. Wir hatten schon verschiedene Experten wie den Professor Quaschning, Professor Holzbauer oder auch Frau Dr. Salome Zimmermann als Nachhaltigkeitsbeauftragte von der Edeka Bank bei uns im Podcast. Und so haben wir dieses Thema Nachhaltigkeit schon aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und so bin ich auf Sie zugegangen, habe Sie gefragt, ob Sie vielleicht ein bisschen aus Ihrer Studie in unserem Podcast verdeutlichen können, uns vielleicht uns und unseren Zuhörenden näher bringen können. Also von daher wirklich herzliches Danke, dass Sie hier zur Verfügung stehen. Fangen wir doch auch direkt mit der Studie an. Sie haben diese Nachhaltigkeitsstudie in diesem Jahr durchgeführt, im Sommer 2020, und haben ja auch dieses Thema Nachhaltigkeit und die Auswirkung auf den Finanzsektor untersucht. Wenn ich es richtig gesehen habe, war es ja auch nicht die erste Studie dieser Art. Sie hatten das ja auch schon mal 2014 im Fokus. Können Sie uns vielleicht zu die wesentlichen Studienergebnisse und die Besonderheiten vielleicht auch näher bringen?
Ja, natürlich, sehr gern, Frau Pommerening. Weil Sie es gerade ansprachen, wir haben in der Tat 2014 zum ersten Mal uns mit diesem Thema in Form einer Studie beschäftigt. Vorher natürlich auch, aber eher kleinteilig. Und damals war das, wenn man ehrlich ist, eigentlich ein bisschen motiviert aus, naja, das ist ein ganz spannendes Thema, aber doch noch sehr nischenartig in der Finanzdienstleistungsszene unterwegs. Es kamen so die ersten Anlagemöglichkeiten, die ersten Diskussionen gingen in Richtung ESG, und so weiter und so fort. Und dann dachten wir, machen wir doch mal eine Studie und befragen auch den Endkunden. Aber wie gesagt, eher aus Hobby und aus Neugier und weniger aus der Motivation raus, jetzt hier in der Breite des Marktes einen Widerhall zu finden. Und damals hat sich aber schon gezeigt, dass sich eine signifikante Nische, damals waren so 3-4% der Kunden wirklich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen und weitere, ja, knapp 15%. In Summe waren so knapp 20% der Bevölkerung in Deutschland, wo man sagen konnte, die haben entweder eine hohe oder eine gewisse Grundaffinität diesem Thema gegenüber. Und nachdem das jetzt in den letzten Jahren zunehmend Momentum aufgenommen hatte und ich ehrlicherweise auch persönlich eine gewisse Grundaffinität und eine Sympathie für dieses Thema auch außerhalb der Finanzdienstleistung habe, haben wir dann gesagt, wir schauen uns diesmal das wieder ein bisschen umfangreicher an, weil es jetzt eben sehr mittlerweile im Mainstream, hätte ich fast gesagt, das soll aber nicht despektierlich klingen, angekommen ist. Und deswegen haben wir jetzt sozusagen nochmals eine repräsentative Befragung der Bevölkerung vorgenommen. Und da hat sich gezeigt, dass einerseits, was wir erwartet haben, nämlich dass dieser Anteil der affinen Bevölkerung gestiegen ist, dass es so deutlich gestiegen ist, hat mich dann persönlich überrascht und aber auch gefreut. Denn wie gesagt, dieser einerseits der Teil, die wir Nachhaltigkeitsüberzeugte nennen. Das sind Menschen in Deutschland, die sowohl in ihrem Alltag, aber eben auch bei Finanzen dem Thema Nachhaltigkeit eine sehr große Bedeutung beimessen. Es hat sich mehr als verdoppelt und es beträgt momentan 9% in der Bevölkerung. Und der Anteil der Nachhaltigkeitsorientierten, also eine gewisse Affinität zu diesem Thema ist vorhanden, der hat sich auf über 55% in der Bevölkerung mehr als verdreifacht oder fast ziemlich genau verdreifacht. Und das fand ich dann gerade sehr erstaunlich, in der Tat. Das Spannende vielleicht, dazu noch ein Wort, gerade bei diesen Nachhaltigkeitsorientierten, da sind ja durchaus Brüche im Verhalten zu sehen. Und der ein oder andere kennt das auch vielleicht bei sich selbst. Ich ehrlicherweise, wenn ich persönlich sein darf, an der Stelle auch. Ich habe eine hohe Affinität für nachhaltige Produkte, sei es bei der Ernährung, fair getradete Lebensmittel, durchaus auch bei Bekleidung, bei Urlaubsreisen guckt man zunehmend stärker drauf, was, glaube ich, insgesamt richtig und gut ist. Mhm. Und gleichzeitig ertappt man sich oder ich schiebe mal gute Freunde vor, um nicht selber da mich outen zu müssen. Fährt man natürlich gern mit dem SUV dann auch noch zum Tennis spielen, obwohl man das eigentlich mit dem Fahrrad machen könnte. Und diese Brüche sind aber sehr typisch für diese große Zielgruppe, die es in Deutschland hier gibt. Und deren Verhalten, eben 55%, shiftet jetzt so in den letzten Jahren sukzessive auch eben über in die Finanzdienstleistung. Und da wird es dann richtig spannend, weil dann ja zum Teil irrationales Verhalten einerseits aus dem Alltag kommt und andererseits aber wir ein sehr rationales Thema, nämlich Finanzen haben. Und wenn das aufeinander trifft, dann wird es spannend und das ist bislang eben noch nicht aus dieser Endkunden- und Retail-Banking-Perspektive betrachtet worden.
Hm. Welche Auswirkungen hat denn die Nachhaltigkeit auf die Zufriedenheit und auch die Loyalität der Bankkunden? Das haben Sie, glaube ich, auch mit untersucht.
Exakt. Und da zeigt sich eben genau in dieser sozusagen Dreiteilung, also die, die es wirklich sehr, sehr ernst nehmen, Nachhaltigkeitsüberzeugte, die große Gruppe der Affinen mit diesen geschilderten Brüchen im Verhalten und dann so mittlerweile eigentlich nur noch ein Rest der Bevölkerung, ein gutes Drittel, denen das Thema mehr oder weniger auch in der Finanzdienstleistung, aber auch im Alltag egal ist, die sagen erstens mal, mir ist das Thema grundsätzlich wichtig, aber man muss ein bisschen das abstrahieren. In der Finanzdienstleistung heißt es durchaus auch, dass sich beispielsweise eine Bank grundsätzlich nachhaltig engagiert, dass das Thema auch nicht nur in der Region ist, sondern durchaus in der ganzen Welt und dass es sich aber auch durchaus in Produkten, Leistungsangeboten, aber beispielsweise auch im ganz normalen Betrieb einer Bank widerspiegelt. Und wir haben jetzt in diesen drei unterschiedlichen Kundengruppen oder Clustern, wenn Sie so wollen, natürlich auch herausfinden können, dass diejenigen, die von dem Thema sehr überzeugt sind, eine deutlich, deutlich höhere Zufriedenheit mit ihrer Hausbank haben in puncto Nachhaltigkeit. Das sind Menschen, die eben auch ihren Bankpartner, eine Hausbank oder eine Bank auch für, ich sag mal, Veranlagungsmöglichkeiten etc., sehr, sehr stark unter der Heranziehung von Nachhaltigkeitskriterien auswählen. Die tun das ganz aktiv und sind damit mit diesen Instituten deutlich höher zufrieden als beispielsweise jetzt andere Zielgruppen, die eben weniger affin sind, die dem Thema zwar Bedeutung beimessen, aber eben nicht in der Höhe und damit auch es in der Wichtigkeit nicht in der Form einfließt. Man muss aber dem gegenüberhalten, das ist jetzt nicht nur ein Riesenkorb voll Chancen, sich sozusagen nachhaltig zu positionieren. Das sind auch sehr kritische Kunden, denn je stärker die Affinität da ausgeprägt ist, desto höher ist die Messlatte. Und wenn ich dann als Bank diesen Kriterien nicht komplett entspreche, dann steigt natürlich auch die Wechselbereitschaft dieser Kunden im gleichen Maße an. Also wir haben in der Gruppe der Nachhaltigkeitsüberzeugten eine wesentlich höhere, nämlich mit über 40% akkumulierte Wechselbereitschaft aufgrund von Nachhaltigkeitsthemen. Das heißt in dem Fall, wenn ein Bankpartner gegen Nachhaltigkeitskriterien oder die generelle Wahrnehmung zum Thema Nachhaltigkeit verstoßen würde. Und damit ist die bewusste Entscheidung der Bank einerseits eben sehr zufriedenheitstreibend und auf der anderen Seite ein gewisses Risiko, wenn man das nicht wirklich, dieses Versprechen, nicht tatsächlich erfüllen kann. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja immer so, wenn ich was im Markt verspreche als Value Proposition und das nicht halten kann, dann habe ich ein Problem. Das ist richtig. Das ist aber beim Thema Nachhaltigkeit in deutlich, deutlich verstärkter Form der Fall. Das heißt, ich muss wirklich das liefern, was ich verspreche.
Ja, Herr Heuer, wenn ich auch vielleicht mal so aus meiner Wahrnehmung vielleicht auch berichten kann oder wie vielleicht auch die Frage an Sie, wie Sie es draußen wahrnehmen. Es gibt ja auch Unternehmen, die das so wirklich als, ja, ich sag mal, als Marketingausrichtung jetzt auch nutzen. Das ist quasi so dieser nachhaltige Anstrich von außen, aber es ist nicht ganzheitlich wirklich im Unternehmen verankert. Das ist ja auch genau das, was diese nachhaltigkeitsorientierten Kunden dann vielleicht auch abstrafen würden. Ne? Das wäre ja dann wahrscheinlich ein Auslöser, um über einen möglichen Wechsel dann wieder nachzudenken, wenn ich dann als Verbraucher merke, das hat jemand nur aus Marketinggründen vielleicht auch genutzt, um bestimmte Versprechen zu demonstrieren, aber es wird nicht in allen Bereichen der Bank dann auch tatsächlich umgesetzt.
Exakt so ist es, wie Sie sagen. Und vielleicht zwei Facetten zu diesem Thema. Das eine ist der reine Marketinganstrich, hinter dessen Fassade sozusagen keine echte Leistung steht. Das fällt sehr schnell wie ein Kartenhaus in sich zusammen, denn ich darf an gerade erinnern, die Größe der Zielgruppe, wir reden hier, wie gesagt, ungefähr über 2/3 der Bevölkerung, hat eine hinreichend große Affinität zu diesem Thema, dass ihnen dieses Thema bei der Wahl des Bankpartners entweder nur normal wichtig oder eben sehr wichtig ist. Und das bedeutet, dass wenn ein Anbieter hier rein eine Marketingrakete zünden würde, ohne dass irgendwas dahinter wäre, würde das sehr schnell auffallen. Und damit wäre sozusagen der negative Effekt durch die Größe der Zielgruppe substanziell. Das Zweite ist, wenn man jetzt mal über das reine Potemkinsche Dorf aus Nachhaltigkeitsgründen hinausgeht und sagt, und das findet man ja durchaus auch in der Literatur, das findet man in Diskussionen immer wieder, das ist so die Frage des Greenwashings, Schlagwort. Das heißt ja im Endeffekt, ich mache so das Mindeste, das mache ich aber ordentlich, ja, also ich mache kein Potemkinsches Dorf, ich schwindel nicht was vor, sondern ich mache das Mindest Erforderliche, was mich vielleicht die Gesetzgebung, der Regulator zwingt oder was so in der Bevölkerung als Mindeststandard vielleicht sich irgendwann mal etablieren wird und mehr aber auch nicht. Das heißt, ich erfülle regulatorische Pflichten, ich mache die Mindestkommunikation, unternehmerische Sozialverantwortung und so weiter, aber keinen Deut mehr. Dann ist das in sich geschlossen eine faire Proposition, weil man verspricht gar nicht mehr. Und gleichzeitig glaube ich oder hätte zumindest die Hoffnung, dass jetzt diese Endkundenbefragungen zumindest im Retail Banking in die Richtung zeigen, dass die Zielgruppe, die auf sowas anspringt und der sowas ausreicht, im Schrumpfen begriffen ist. Und das stimmt mich persönlich einerseits hoffnungsfroh aus grundsätzlichen Überlegungen und andererseits zeigt es, dass eben das an dieser Stelle nicht mehr möglich ist. Wir reden dann im Zweifel, wenn man jetzt andere Aspekte betrachten würde, wie eine reine Asset Management Kategorisierung oder die Identifikation von Risiken in Kreditportfolien oder im Corporate Banking, also im großvolumigen auch Kreditgeschäft mit Unternehmen. Da kann es unter Umständen nochmal andere Facetten sein, aber wir haben hier einen Fokus eher aufs Retail Banking, aufs Endkundengeschäft, wo auch nicht alles rational abläuft. Und da, glaube ich, ist das Thema, ich tue nur das Mindeste und keinen Deut mehr. Aus meiner Sicht zeigt sich die Endlichkeit dieser Strategie ab.
Ja, wir kommen gleich nochmal auf das Thema, auch Regulatorik, da werden wir vielleicht auch so ein bisschen einen Ausblick geben. Herr Heuer, vielleicht nochmal so zu dem Punkt, sind denn auch Bankkunden bereit für diese nachhaltigen Leistungen eines Kreditinstitutes entsprechend hier die Hausaufgaben gemacht hat und entsprechend nachhaltig agieren in allen Unternehmensbereichen, sind diese Bankkunden dann auch bereit, mehr zu bezahlen?
Das sind sie in der Tat und ich sag mal, das hat uns natürlich sehr interessiert im Rahmen der Studie, weil wir auch eben in der von Ihnen vorhin angeführten ersten Version in 2014 das auch schon mal gefragt hatten. Und damals hat sich gezeigt, dass dieses kleine Klientel der besonders Überzeugten bereit war, ökonomische Rendite, also ich sag mal eine Verzinsung in einer Geldanlage beispielsweise, einzutauschen gegen eine Rendite aus dem ethisch, ökologisch oder sozialen Bereich. Das heißt, wenn die Bank grundsätzlich mir verspricht, Gutes zu tun und sich nach eben beispielsweise ESG-Kriterien zu verhalten und das auch besonders zu betonen, dann waren damals schon Endkunden, zumindest in einer kleinen Zielgruppe bereit, dieses sozusagen aus individueller Sicht Wohlverhalten des Bankpartners und das Gute tun einzutauschen gegen eine ökonomische Rendite. Und uns hat natürlich jetzt interessiert, wie ist das jetzt aktuell? Und es zeigt sich, dass in den beiden Zielgruppen, also sowohl denen, die wirklich im Kern fundamental überzeugt sind, in Klammern 9% der Bevölkerung, und aber auch bei denen, die eine grundlegende Affinität haben, nämlich 55%, dass da in beiden Segmenten eine deutlich erhöhte Preisbereitschaft besteht, bei bestimmten Produkten mehr zu bezahlen, beziehungsweise für das Versprechen der Bank oder das Versprechen der Bank, sich in diesen Bereichen zu engagieren und die Kriterien zu erfüllen, eine Bereitschaft da ist, das zu entlohnen. Und das ist natürlich spannend. Wir haben das versucht aufzusummieren in einem Retail-Banking-Markt in Deutschland, der seit Jahren mit sinkenden Ertragspotenzialen zu kämpfen hat, weil das Zinsniveau quasi ins Negative rutscht, weil durch Digitalisierung Margen verengt werden, weil der Wettbewerb deutlich zunimmt, ist das einer der wesentlichen und zentralen Lichtblicke. Wir rechnen nach unserer Studie, nach ersten Überschlägen pro Jahr mit einer knappen Milliarde, so ungefähr 800 Millionen Euro an zusätzlichen Ertragspotenzialen, allein durch die Mehrzahlungsbereitschaft der Bevölkerung in diesen Zielgruppen. Mhm. Das wird, wenn Sie mir eine Randnotiz noch gestatten, noch zusätzlich ergänzt durch ein weiteres Potenzial, in dem auch die Art der Geschäfte an manchen Stellen zunehmen werden. Das heißt, Verhandlungsmöglichkeiten, in denen große Investitionen auf der gewerblichen Ebene auch vom Endkunden finanziert werden müssen oder durch grundsätzliche Finanzierungsprogramme so auf EU-Green-Deal-Ebene. Das muss sich ja irgendwo auch wieder runterbrechen und finanziert werden. Und das wird mit Sicherheit auch zum Endkunden gelangen. Auch aus diesem Effekt rechnen wir mit ungefähr 800, 900 Millionen, sodass wir in Summe sowohl durch die Mehrzahlungsbereitschaft des Endkunden als auch durch zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten für den Gesamtmarkt in Deutschland pro Jahr mit roundabout 1,5, 1,6 Milliarden Euro an zusätzlichen Ertragspotenzial im Markt rechnen. Und das ist, wie gesagt, in einem Gesamtmarkt, der ungefähr knapp 50 Milliarden groß ist, aber eher stagniert und eher ein bisschen zurückgeht, schon ein positiver Lichtblick.
Ja, das denke ich, vor allem bei den düsteren Prognosen, die man ja fast tagtäglich für den Finanzsektor oder über den Finanzsektor liest. Und jetzt gerade auch in diesem Corona-Kontext beispielsweise oder Digitalisierung, Sie haben ja all die Themen angesprochen, ist das, glaube ich, mehr als ein Lichtblick und dann vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit auch Antrieb, dass eine Bank sich aktiv, ein Kreditinstitut sich aktiv damit auseinandersetzt und das dann vielleicht auch wirklich ja proaktiv dann auch für sich nutzt und nicht wartet, bis die Regulatorik herkommt. Kommen wir, glaube ich, zu unserem nächsten Themenblock. Sie hatten es ja eben schon mal so mit angerissen. Die Regulatorik hat ja jetzt hier auch schon in letzter Zeit ein Stück weit den Rahmen verändert, so dass Banken auch in gewisser Weise ja gefordert sind, ihren Klimaschutzbeitrag in Teilen schon mit zu erfüllen. Können Sie uns das so ein bisschen konkretisieren? Wie unterstützt die Regulatorik ganz konkret diese Klimaschutzmaßnahmen im Finanzsektor?
Ja, gerne. Man muss dafür sich eins im Vordergrund oder noch ins Gedächtnis rufen. In vielen, ich sag mal, wirtschaftlichen Krisensituationen der letzten Jahrzehnte waren Banken ja eher, ich sag mal, Ursache der Krise oder zumindest auf der Problemseite gestanden. Mhm. Wenn wir jetzt, ich möchte nicht von der Krise sprechen, um Gottes Willen, da haben wir durch eine Pandemie momentan noch genug zu tun, aber wenn wir die Herausforderungen aus dem Climate Change und aus dem Thema Nachhaltigkeit ganz generell für die nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahre sich anschaut, und die Politik beginnt ja Gott sei Dank eine gewisse Awareness für dieses Thema aufzubauen und die ist in Europa Gott sei Dank ein bisschen höher als in anderen Kontinenten. Also von daher geht es ja viel zu langsam, aber trotzdem in eine gewisse positive Richtung. Und was der Regulator zumindest auf europäischer Ebene und dann auch runtergebrochen auf den einzelnen Ländermärkten Gott sei Dank erkannt hat, ist, dass die Finanzindustrie hier eine wichtige Schlüsselfunktion hat, nämlich die großen Investitionsbedarfe, die ja pro Jahr ungefähr allein auf Deutschland runtergebrochen knapp 200 Milliarden Euro sind. Wenn allein zum Erreichen der Klimaziele bis 2050 sind substanzielle Investitionen Jahr für Jahr in den nächsten eben Jahrzehnten erforderlich. Und dafür braucht es natürlich eine leistungsfähige Finanzdienstleistungsindustrie, um genau hier ganz, ganz wichtige Transformationsansätze zu entwickeln und auch diesen Prozess sehr stark zu begleiten. Und deswegen wird diese Schlüsselfunktion sozusagen der Branche sehr, sehr stark herausgestellt. Man muss beispielsweise Risiken in Kreditportfolien künftig viel besser unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit betrachten. Das ist auch im Übrigen ein Eigeninteresse von Banken. Es gibt ja die Unterscheidung einerseits zwischen Transitionsrisiken. Das heißt, gibt es durch beispielsweise gesetzliche Regelungen oder auch durchaus einen gesellschaftlichen Konsens plötzlich andere Bewertungen von Risiken oder auch von Assets. Also nehmen Sie bloß das Beispiel vor etlichen Jahren, als man in Deutschland durch die Katastrophe in Japan plötzlich gesagt hat, wir steigen aus der Kernkraft aus. Damit ist natürlich eine Branche, nämlich der Energieerzeugung über Kernkraft und derjenigen, die dafür Kraftwerke herstellen, von heute auf morgen die Geschäftsgrundlage langfristig entzogen worden. Das sind grundsätzliche gesetzliche Regelungen, gesellschaftliche Strömungen, die Neubewertungen von Assets, aber auch von Risiken erforderlich machen. Und auf der anderen Seite haben sie physische Risiken, wie zum Beispiel veränderte Wetter- und Klimadaten etc., die alle am Schluss über Risiken auf Kreditrisiken einwirken und damit eine Situation der Bank deutlich verändern können. Das müssen Banken zukünftig viel, viel stärker aufgreifen. Sie müssen beispielsweise auch eine Nachhaltigkeitsstrategie in den nächsten Jahren aufbauen und formulieren. Und es hat aber auch ganz operative Auswirkungen für den Endkunden, denn ab nächsten Jahr ist es schlicht und ergreifend notwendig, dass beispielsweise auch bei Anlageberatungsprozessen, das heißt wiederum bei unserem zu Beginn gestarteten Endkunden, der möglicherweise nachhaltigkeitsaffin ist, dass diese Frage bei der Anlageberatung systematisch mit erörtert, abgefragt und dann in die Entwicklung eines Anlagevorschlags mitverarbeitet wird. Das heißt, wir sehen momentan schon Regulatorik auf unterschiedlichsten Ebenen greifen, sei es auf der Gesamtebene, ich sage mal, für den europäischen Markt und für auch multinational agierende Finanzdienstleister in jeden Facetten und auf der anderen Seite aber auch mit Regelungen, die am Schluss Otto Normalverbraucher betreffen, wenn er mit einer Bank über Veranlagungsmöglichkeiten spricht. Und das ist jetzt bei allem Schimpfen auf die Regulatorik der letzten Jahre, was ja so ein Stück weit in Mode gekommen ist, eigentlich was glaube ich, schon in eine vernünftige und gute Richtung zeigt.
Ja, und auch konsequent ist, ne, wenn wir in den Gesamtkontext das Ganze auch mal reflektieren. Ja.
Damit ist jetzt noch nicht gesagt, dass jede einzelne regulatorische Initiative wirklich genau auf dem Punkt ist und wirklich optimal greift. Aber ich glaube, an der Stelle ist das Bemühen jetzt gar nicht so dumm und zielt in die richtige Richtung.
Ja, vielen Dank für die Ausführung. Herr Heuer, wenn jetzt ein Kreditinstitut, eine Bank, eine Sparkasse sich aktiv damit auseinandersetzt, im Top-Management vielleicht auch schon so ein gewisser Konsens dazu herrscht, was empfehlen Sie denn, was sind denn so wesentliche Handlungsschritte, um diese Transformation zu mehr Nachhaltigkeit dann auch wirklich zu gestalten und auch in der Organisation zu verankern?
Ja, auch da gibt es natürlich wahnsinnig viel verschiedene Ansatzpunkte und Hebel, die ein Institut insgesamt von der Spitze beginnen bis alle Mitarbeiter betreffend tatsächlich tun können und angreifen können. Und das ist natürlich schon in vielen Bereichen, hat es schon begonnen. Der Endkunde merkt es eben gerade angesprochen, beispielsweise im Veranlagungsbereich, dass es mittlerweile natürlich üblich ist, dass ich Anlagemöglichkeiten, sei es Fonds beispielsweise oder auch andere Möglichkeiten, habe, die in zumindest ESG-konforme Investitionsmöglichkeiten gehen und die es mir als Endanleger zumindest ermöglichen, bei der Geldanlage darauf zu achten, erstens aus einem gewissen ökonomischen Interesse, ich habe die Risiken angesprochen, und auf der anderen Seite aber auch meiner persönlichen Überzeugung folgend, eben das, mein Geld so anzulegen, dass diese Kriterien da entsprochen sind. Das, glaube ich, ist mittlerweile Standard. Wie gesagt, in der Regulatorik wird es auch ab nächsten Jahr kommen. Und das muss jeder Finanzdienstleister machen, dass das manche deutlich stärker machen oder manche vielleicht sogar ausschließlich in diese Richtung gehen, ist auch positiv und zeigt ja, dass durchaus die Positionierung früher in einer Nische mittlerweile durchaus mit einem breiten Konsens unterlegt, sinnvoll und ökonomisch auch durchaus erfolgreich sein kann. Das ist das eine. Das ist sozusagen, was der Kunde tatsächlich an echten Leistungsangeboten sieht. Und das bemerkt man jetzt momentan auch. Da werden jetzt Kunden kommen, die deutlich stärker nachfragen, ob beispielsweise auch das Kreditgeschäft einer Bank zunehmend ESG-konforme, nachhaltigkeitskonforme Initiativen unterstützt, dass was eine Bank finanziert. Das heißt, man muss künftig natürlich nachweisen, dass auch die Kreditausleihungen in die richtige Richtung gehen und damit Investitionen finanziert sind, die eben solchen Kriterien entsprechen. Das Durchleiten von Förderprogrammen und so weiter und so fort sind alles Themen, die den Endkunden in der echten Leistungserstellung interessieren. Und darüber hinaus muss natürlich eine Bank darauf achten künftig, dass auch der eigentliche Bankbetrieb nachhaltigen Kriterien entspricht. Und das fängt beim Betrieb eines Rechenzentrums an und hört am Schluss auf, ob man vielleicht im Beratungsgespräch in der Filiale auch regionale Produkte wie den regionalen Saft anbietet oder ob der quer durch die Republik transportiert wird. Also was ich jetzt mit so ein bisschen polarisierenden Beispiel sagen will. Die Bank muss neben dem Leistungsangebot auch tatsächlich darauf gucken, dass der gesamte Betrieb einer Bank
das auch erfüllt,
ist eben auch erfüllt und dass am Schluss die ganze Bank nachhaltig Kriterien entspricht und dass im Zweifel ein CO2-Footprint passt, dass das Klima, dass das Gesamtverhalten klimaneutral ist, etc. pp. Man könnte die Liste der Beispiele sehr, sehr weit ausdehnen und es führt dazu, und damit sollte man eigentlich fast schon gedanklich beginnen, um das abzuschließen, dass sich die Bank insgesamt sehr, sehr stark ausrichten muss und damit natürlich, ich sag mal, von der Spitze hinweg idealerweise schon eine grundsätzliche strategische Entwicklungsrichtung vorgibt, die in diese Ecke da zeigt und dies hilft dann, alle einzelnen Initiativen auch vernünftig und effizient zusammenzusortieren. Das heißt jetzt noch nicht, dass man auch in der Gesamtversprechen sich genau in eine Nische rein positioniert und sagt, ich bin künftig der Konkurrent von den Banken, die im Zweifel in dieser Nische schon seit vielen Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich agieren. Mhm. Das muss es nicht zwingend heißen. Das heißt, ich kann nach wie vor als breiter Anbieter im regionalen Markt, bundesweit, wie auch immer, aktiv sein, aber kann mein ganzes Tun und Handeln sukzessive in diese Richtung bewegen und habe damit natürlich sehr, sehr viel zu tun einerseits, aber eben auch in der Wahrnehmung des Endkunden durchaus Chancen, hier positiv wahrgenommen zu werden.
Ja, ich denke, wir sollten das wirklich von den Chancen auch an der Stelle beleuchten. Das haben Sie vorhin wunderbar ausgeführt. Und das rundet ja jetzt nochmal auch Ihre Schilderung und auch Ihre Studienergebnisse insgesamt ab. Also vielen Dank dafür, Herr Heuer. Zum Abschluss unseres Podcast-Interviews würde mich nochmal interessieren zum Stichwort Klimaschutz Selbstverpflichtung. Es gibt ja die ersten Banken, die dort diese Selbstverpflichtung unterzeichnet haben, die aktiv ihren eigenen Klimaschutzbeitrag leisten wollen. Auch in den letzten Tagen gab es dazu entsprechende Mitteilung, dass sich Organisationen hier entsprechend verpflichten, mehr auf die Nachhaltigkeit zu achten oder das einfach auch in die Prozesse entsprechend oder in die Strukturen zu integrieren. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Welche Entwicklung werden wir in den nächsten Jahren, vielleicht jetzt auch auf 2021 gerichtet, was werden wir dort im Finanzsektor sehen?
Also zunächst mal ist es ja erstmal, glaube ich, gut und lobenswert, wenn diese sukzessive steigende Anzahl an Instituten sich solchen Verpflichtungen unterzieht. Und das damit auch nach außen dokumentiert, das Thema sehr ernst zu nehmen. Das kann man jetzt im Einzelnen auch kritisieren, dass es nicht weit genug geht. Und das überlasse ich aber, ich sag mal, denjenigen, die sich da in besonderem Maße engagieren, mit ganz viel Herzblut und deren Engagement auch durchaus zu würdigen ist. Nichtsdestotrotz, ich werte das schon als positiven Schritt. Denn solche Häuser, die sich an der Stelle verpflichten, sei es jetzt eben in den von Ihnen genannten Formen, sei es auch in leicht nuanciert anderen, die dokumentieren ja erstmal nach außen, dass es denen wichtig ist. Und was wir vorhin diskutiert hatten, durch die hohe Awareness und die grundsätzliche Affinität des Themas in der gesamten Diskussion und auch in der Bevölkerung gegenüber Finanzdienstleistungen, können die sich gar nicht leisten, so eine Erklärung jetzt aus Marketingüberlegungen raus allein zu tun, ohne zu wissen, dass sie das in den nächsten Jahren nicht halten werden. Das heißt, die gehen schon ein Versprechen ein, sich in den nächsten Jahren und vielleicht auch im nächsten Jahrzehnt sich sehr fundamental mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen begrüße ich das sehr. Mhm. Und das, was wir gerade aber diskutiert hatten, nämlich der ganze Rattenschwanz an Themen, der jetzt hinten dran hängt. Und der Teufel steckt dann eben doch im Detail, nämlich ist mein Angebotsspektrum, erfüllt es jetzt schon ESG-Kriterien oder was ist mein Veränderungspfad, mein Change-Pfad in meiner eigenen Bank, um genau diese Veränderung, die ich jetzt hier verspreche, im nächsten Jahr ein bisschen konkreter zu gestalten, im übernächsten Jahr tatsächlich erste Ergebnisse zu liefern und vielleicht in 5 Jahren das abzuschließen. Das erfordert Ressourcen, das erfordert Aufmerksamkeit vom Top-Management, das erfordert genauso Change bei der gesamten Mitarbeiterschaft einer Bank. Und das ist viel Detailarbeit und setzt eben genau an den unterschiedlichsten Aspekten an, die ich gerade schon sozusagen unter der eigenen Strategie und dem Betrieb einer Bank und so weiter versucht habe zu skizzieren. Also man verspricht sozusagen, in den nächsten Jahren in diese Richtung zu gehen und da etliches an Zusatzarbeit aufzunehmen. Und ich habe schon die Hoffnung und so wie meine Gespräche ich interpretiere, bin ich mir relativ sicher, Bankmanagement tut es nicht aus Jux und Dollerei oder wegen einem schnellen Marketingerfolg, sondern aufgrund eines ernsthaften Interesses und aber auch aus einem ökonomischen Rational, weiß ich das, und das haben wir versucht, so mit der Preisbereitschaft, mit anderen Aspekten zu skizzieren, auch ökonomisch in den nächsten Jahren hoffentlich rechnet.
Schön. Herr Heuer, das ist der perfekte Abschluss für unser Interview. Ich sage danke für Ihre Zeit und für Ihre Impulse und dass wir das wirklich gemeinsam einfach mal so Ihre Studie so an der Stelle ja reflektieren konnten und auch die Ableitung für den Finanzsektor hier besprechen konnten. Haben Sie vielen Dank dafür. Und ja, dann wünsche ich Ihnen bei Ihren Projekten, die ja auch sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit im Retailbanking ja abzielen, ganz viel Erfolg.
Herzlichen Dank, habe mich sehr gefreut. Ihnen natürlich auch viel Erfolg.
Danke. Vielen Dank, Herr Heuer, alles Gute auch für Sie. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie in diesen Tagen vor allem auch zuversichtlich. Bis bald.
Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.